Kolosserbrief. Ich habe gemerkt, mit 4 Predigten komme ich nicht durch. Heute ist die 6. Predigt, aber damit möchte ich für diesmal diese Serie abschließen. Und es geht bei diesem Thema nicht um die Identität von Jesus, sondern doch auch ein Stück weit um die Identität von Jesus, nämlich um die Gemeinde von Jesus. Und das Statement aus dem Kolosserbrief, das ich ganz zum Beginn lesen möchte, steht im Kolosser 1, Vers 18. Es ist dieser Satz hier. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Es geht hier um eine ganz besondere Person. Hier wird vom Haupt gesprochen, also der Kopf von dieser Persönlichkeit und vom Körper. Der Kopf, das ist er, Gottes Sohn, Jesus Christus, unser Herr. Er, der Erste der Schöpfung. Er, der voller Weisheit und voller Erkenntnis ist, der das alles, was wir sehen und was wir sind, geschaffen hat. Du bist ein guter Gedanke, dieses Jesus Christus, der Erste der Schöpfung ist. Er ist der Kopf, er, der Erste der Auferstehung ist, der Erste, der diese Vergänglichkeit überwunden hat, der diesen Tod nicht mehr anhaften muss, sondern der frei ist von all dem, was uns täglich so belastet. Die Bräschen und die Krankheiten und die Streite, die einem Beziehungen zerstören, all die Dinge. Er ist der Erste der Auferstehung, er ist der Kopf. Das Haupt von dieser besonderen Person, er ist es, von dem alles, was existiert, herkommt und alles auch in ihm erst sinnvoll wird. Er ist es, der nach seinem brutalen Tod wieder lebendig geworden ist, der einen neuen unvergänglichen Körper hat. Er ist es, der jetzt bei Gott ist, im Himmel, zu Rechten Gottes. Er ist der Kopf. Und die Gemeinde, also wir, die wir durch den Glauben an Jesus Christus erlöst sind, wir sind der Körper. Könnt ihr euch dieses Bild vorstellen? Der Kopf ist im Himmel, der Körper hier auf der Erde. Wir, die Gemeinde, verkörpern Jesus vor Ort. Und jeder, der an Jesus glaubt, ist ein Körperteil in dieser Gemeinde. Viele Menschen sind die Hände und Füße von Jesus geworden. Viele Menschen sind der Mund von Jesus Christus auf dieser Erde geworden. Es heißt, im 1. Korintherbrief, durch die Taufe sind wir in diesen Leib von Jesus hineingetauft. Wir sind Teile. Das wird so dargestellt in diesem Papier, das vielleicht einige von euch mitgenommen haben und das auch auf einem Clip im Internet angeschaut werden kann. Ich möchte euch diesen Clip kurz zeigen. Ich finde das sehr schön.
Bitte. Sprachlichen Anspielungen und Bildern aus Genesis, Exodus, den Psalmen und den Sprüchen. In der ersten Strophe lernen wir, was es bedeutet, dass Jesus das wahre Ebenbild Gottes ist. In ihm wird Gottes ganzer Charakter und Absicht in einem Menschen verkörpert. Jesus ist der Erstgeborene. Das ist ein alttestamentlicher Begriff für seine königliche Autorität über die ganze Schöpfung. Er ist in seinem Wesen genauso Gott wie der eine wahre Schöpfergott. Alles, was existiert, alle Mächte und Autoritäten, ob spirituelle oder menschliche Mächte, wurden durch ihn erschaffen. In Jesus, dem Messias, erkennen wir den Autor und den König der Schöpfung. Die zweite Strophe kündigt an, dass der Messias auch eine neue Schöpfung beginnen wird. Er ist das Oberhaupt eines neuen Körpers. Damit ist das Volk Jesu gemeint. Dieses Volk ist der Beginn einer neuen Menschheit und Jesus ist durch seine Auferstehung eine Art Prototyp. Gottes herrliche Nähe und Gegenwart wohnen in ihm, so wie schon im Tempel. Und Gott hat sich durch Jesu Tod und Auferstehung mit Menschen, geistlichen Mächten und der Schöpfung versöhnt. Dieses Gedicht ist echt beeindruckend und Paulus geht später in seinem Brief immer wieder darauf ein.
Ich finde es ein mega Privileg, dass wir Jesus verkörpern dürfen. Das ist komplett etwas anderes, als was man sonst unter Kirche versteht. Das schöne Gebäude, die schönen Fenster, die Bibelwand, die Messen, die Gottesdienste, all das ist nicht die Gemeinde von Jesus. Das ist nur die Hülle, das sind nur die Kleider. Kleider kann man wechseln, Gebäude kann man wechseln. Die Gemeinde von Jesus, das bist du und ich. Das sind Menschen, die Jesus lieben und ihm nachfolgen wollen, die ihn erleben wollen. Das ist Kirche, das ist Gemeinde. Und deswegen ist es auch falsch, wenn wir am Sonntagmorgen sagen, komm, wir gehen in die Gemeinde, komm, wir gehen in die Kirche. Denn das ist gar nicht das Eigentliche. Wir sagen besser, komm, wir gehen in den Gottesdienst. Komm, wir gehen mit der Gemeinde Jesus feiern. Wir gehen nicht in die Gemeinde, wir sind Gemeinde. Versteht ihr? Das will ich hier betonen. Wir gehen nicht in die Gemeinde, wir sind sie. Und das wird hier so schön dargestellt. Wir sind die Gemeinde von Jesus, der Körper. Und zwar sind wir Gemeinde nicht nur heute am Sonntag, sondern immer, wenn wir zusammenkommen. Heute Gottesdienst ist Gemeinde. Hauskreis am Mittwoch oder Donnerstag ist Gemeinde. Timeout. Das ist Gemeinde. Musikteamprobe ist Gemeinde. Wenn ich jemanden besuche, wenn du jemanden besuchst, eine Schwester, im Bruder im Glauben an Jesus, das ist Gemeinde, weil Jesus gesagt hat, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich hier in ihrer Mitte. Das ist Gemeinde. Und das Geheimnis ist, was ist das Geheimnis? Lernvers. Das Geheimnis ist, Christus lebt in euch. Das ist gemein. Lass mich drei tiefe Wahrheiten mit euch anschauen, die im Kolosserbrief über diesen Leib von Jesus geschrieben stehen, über diesen Körper von Jesus. Das erste, Sympathie für die Gemeinde. Was ist für dich Sympathie? Sag mal schon deinem Nachbarn, wo du sitzt, was für dich Sympathie ist. Was ist Sympathie? Was findest du? Können ein paar einfach laut sagen, was sie jetzt gerade erfahren haben oder gedacht haben? Einen Satz haben wir schon gehört. Sympathie ist Wohlwollen. Andere Statements, was sagt ihr? Etwas sympathisch finden. Wie? Lächeln. Sympathie ist Lächeln. Nochmal? Fröhlichkeit. Freude hat den anderen gesehen. Annahme. Wir merken, Sympathie ist für uns ein sehr positiv gefüllter Begriff. Und wir empfinden auch gute Gefühle dabei. Es hat mit Wohlwollen zu tun, ein positives Mitgefühl, könnte man auch sagen. Mitgefühl ist stark dabei. Du kannst nicht Sympathie für jemanden empfinden, ohne mit ihm zu fühlen. Das geht gar nicht. Sympathie ist Mitgefühl. Und tatsächlich heißt auch das Wort Sympathie, ganz wörtlich angeschaut, wenn man es vom Griechischen her anschaut, Mitleiden. Wir kennen das ja auch, Mitleid. Mitleiden. Und jetzt schaut mal, was in Kolosser 1, 24 und 25 über die Sympathie steht. Ich habe hier vorne nur die Kernaussage aufgeschrieben. Ich lese jeweils alle Sätze aus dem Abschnitt vor. Wer Bibel dabei hat, darf das gerne mitlesen. Kolosser 1, 24, 25. Sympathie. Ich freue mich, wenn ich für euch leiden darf. Boah. Denn Christus hat für seinen Leib die Gemeinde gelitten. Nun gebe ich meinen Körper für das, was an seinem Leiden noch fehlt. Gott hat mich beauftragt, sagt Paulus, seiner Gemeinde zu dienen und bei euch seine Botschaft zu verkünden. Das macht mich wieder mal baff. Wir reden über Gemeinde, der Leib von Jesus. Ich habe das Wort Sympathie jetzt genommen. Und das Erste, was wir hier erfahren, ist, Jesus hat für seinen Leib gelitten. Jeden Spott, der Jesus ertragen musste damals. Ich habe heute noch einmal die ganze Kreuzigungsgeschichte für mich durchgelesen heute Morgen. Im Johannesevangelium. Jeden Spott, den er ertragen musste, hat es für die Gemeinde getan. Die ganze Verleumdung, die da aufgezogen wurde, wie man ihn verlästert hat, ihn verleumdet hat, damit man ihn anklagen konnte zum Tod. All diese Verleumdung, die ungerechte Verurteilung, er hat es dort für seinen Leib erlitten. Und wer ist sein Leib? Wir, die Gemeinde. Dieses angespuckt werden, diese Peitschenhiebe, die Jesus ertragen musste, aus purer Sympathie für dich und für mich. Das schwere Kreuz, das er zu tragen hatte, dort aus der Stadt hinaus auf diesen Hügel, Schädelstätte, haben sie dem Hügel gesagt, Golgatha, dort hinaus dieser Leidensweg, dieses Kreuz tragen. Sein Leiden bedeutet nicht, dass wir Mitleid mit ihm haben sollten, sondern sein Leiden ist Mitleid mit uns. Er leidet mit uns und für uns. Die Nägel, die man in seine Hände und seine Füße hineingebohrt hat, das Hängen am Kreuz, verlassen von Gott und Mensch, sein Blut. Im Blut liegt die Vergebung. Sein Tod, er, das Opferlamm Gottes, damit hat Jesus das Lösegeld für seine Gemeinde bezahlt. Er hat es für die Gemeinde getan. All dieses Leiden hat Jesus auf sich genommen, weil er mit uns, mit seiner Gemeinde, sich identifiziert. Tiefste Sympathie von Jesus Christus für die Gemeinde. Und was folgt daraus? Ich habe das auch vorgelesen. Der Apostel Paulus sagt von sich, ich freue mich auch, wenn ich für euch leiden darf. Wie kommt der drauf? Ah, ich will auch Sympathie für die Gemeinde. Ich will auch ein bisschen leiden. Ich bin ein Masochist. Ich will geschlagen werden und die Schmerzen fügen mir coole Gefühle zu. Es gibt Masochismus, Entschuldigung, das kann auch sehr schmerzhaft sein. Aber der Paulus ist kein Masochist. Nein, er leidet gerne für seine Gemeinde. Warum? Weil das Leiden von Jesus bei ihm angekommen ist. Weil er gemerkt hat, wow, Jesus hat das für mich getan. Jesus hat für mich gelitten. Jesus hat für mich Sympathie. Er hat mich erlöst. Und wir müssen uns wieder erinnern, der Paulus, der das hier schreibt, war in seiner Jugend ein Verfolger von Christen, ein Verfolger von denen, die Jesus nachfolgen wollten. Wenn der Paulus in dieser Phase hier hereingekommen wäre, hätte er unseren Gottesdienst gerade sofort aufgelöst und hätte mich und den Hans-Peter und die Rita und ein paar Leute, Andrea natürlich auch mitgenommen und ins Gefängnis geworfen. Der Paulus wäre gekommen und hätte Freude daran gehabt, wenn einige von uns gesteinigt würden. Einfach weil wir diesen Jesus verehren. So hat Paulus gedacht. Er war ein Hasser für alles, was christlich war, für alle, die Jesus nachfolgten. Er verachtete sie zutiefst, er verspottete sie. Er konnte es nicht ausstehen, solche Menschen in der Nähe zu haben, außer er konnte sie in Handschellen abführen. Das war der Paulus. Und dieser Paulus, der hatte diese Begegnung mit Jesus und der Jesus hat ihm gesagt, hey, warum verfolgst du mich? Ich identifiziere mich mit meiner Gemeinde. Du verfolgst nicht ein paar Leute, die Sektierer sind. Du verfolgst mich, den Sohn des lebendigen Gottes. Geht's noch? Und der Paulus ist zur Einsicht gekommen. Und er weiß bis ans Ende seines Lebens, dass er eigentlich der größte aller Sünder ist. Aber er sagt es so. Aber Gott hatte Erbarmen mit mir, damit Jesus Christus mich als leuchtendes Beispiel für seine unendliche Geduld gebrauchen konnte. Mir ist Erbarmung widerfahren. Das ist die Einsicht von Paulus. Ich bin begnadigt, mir ist vergeben. Und deswegen freue ich mich, wenn ich für die Gemeinde leiden darf. Damals, als er es geschrieben hat, war er selbst im Gefängnis, weil er von Jesus erzählt hat, weil er dieses Bekenntnis nicht verleugnet hat. Er war im Gefängnis, um auch in Rom, wo die Hauptstadt des damaligen Weltreiches war, für dieses Evangelium einzustehen. Und er litt. Aber er litt für die Gemeinde. Tiefe Sympathie für die Gemeinde. Ich will das auch. Und ich wünsche es uns allen auch, diese tiefe Sympathie für die Gemeinde von Jesus. Ich wünsche es uns, eine starke Verbundenheit, ein Wohlwollen, eine Gunst zu empfinden für die Gemeinde von Jesus Christus. Und das darf etwas kosten. Es kostet etwas, der Gemeinde die Sympathie nicht wieder zu künden, wenn es einem dann nicht mehr so passt. Es ist ein Leiden für die Gemeinde. Hast du auch schon gelitten für die Gemeinde von Jesus? und hast daran festgehalten. Ich danke dir. Ich danke dir, dass du die Gemeinde nicht verleugnet oder zurückgelassen hast und gesagt hast, ja, das menschelt ja sowieso überall. Ich schaue, dass ich selbst für mich den Glauben leben kann. Und im Internet finde ich auch noch ein paar gute Gottesdienste, die ich mir anschauen kann, ohne dass ich mich mit diesen Menschen da abgeben muss. Danke, dass du dabei geblieben bist und diese Sympathie, dieses Leiden auf dich genommen hast. Ich bete genau für das. Jesus Christus, unser Herr, schenke uns diese deine Liebe, die du hast für deine Gemeinde. Lass uns ebenso einander lieben, wie du uns liebst, mit der Bereitschaft zum Leiden. Schenk uns diese leidensbereite Sympathie füreinander, für deine Gemeinde auf der ganzen Welt. Amen. Ich möchte eine nächste Wahrheit über den Leib von Jesus Christus mit euch anschauen im Kolosserbrief. Kräfte in der Gemeinde. Es gibt in jedem Körper, in jeder Körperschaft auch, Corporation ist ja auch ein Körper, so gibt es Kräfte, die ziehen und stoßen und so. Wir haben ganz verschiedene Kräfte in uns. Genauso gibt es auch verschiedene Kräfte in der Gemeinde. Wenn wir der Leib von Jesus sind, gibt es solche Dynamiken. Und es gibt gefährliche Dynamiken und es gibt eine Dynamik, die wir immer wieder suchen sollten. Die Kernaussage ist diese hier. Der ganze Leib wird von ihm, also von Jesus aus, zusammengehalten und wächst. Das ist die Kernaussage. Das ist die Dynamik, die wir anstreben wollen. Da ist ein Zusammenhalt vom Haupt, vom Kopf, für den ganzen Leib und ein Wachstum, das von Jesus Christus ausgeht. Aber jetzt gibt es natürlich andere Dynamiken und wir schauen uns an Kolosser 2 von Vers 16 an. Hier steht: Lasst euch deshalb von niemandem verurteilen, nur weil ihr bestimmte Dinge esst oder trinkt oder weil ihr bestimmte Feiertage, religiöse Feste oder Sabbate haltet und nicht haltet. Das ist eine ganz, ganz starke Dynamik. Ich nenne sie den Kritikgeist. Das gibt's in der Gemeinde, Kritikgeist. Damit meine ich nicht die gesunde Art, Feedback zu geben. Wir alle brauchen Korrektur. Wir alle brauchen auch gute, faire Kritik, damit wir wachsen können. Und wir sollten bereit sein, solche Kritik auch anzunehmen, weil sie dienend zu uns kommt. Aber der Kritikgeist macht es anders. Der Kritikgeist hat so eine Liste, eine Checkliste, und da steht drauf, was ein guter Christ soll und was ein guter Christ nicht soll. Und dann checkt er das durch. Dann schaue ich so eine Person an und sage, ja, erfüllt, erfüllt, nicht erfüllt. Boah, das ist kein richtiger Christ. He? Da hat er Jesus wirklich gern, wenn er in diesem Punkt nicht erfüllt ist. Wir haben es gesehen, so Beispiele sind, welchen Tag sollte man feiern, haltet man den richtigen Ruhetag ein? Das waren so Beispiele, wo sich die Kolosse damit auseinandersetzen mussten. Bei uns sind das vielleicht andere Themen. Wie hoch darf der Minirock sein bei einer Christin? Wo ist die Grenze, dass sie nicht mehr Christin ist? Ist der Minirock überhaupt erlaubt? Es gibt Gemeinden und auch im letzten Jahrhundert hatten wir viele Gemeinden, die sich über diese Fragen sehr beschäftigt hatten. Eine andere Frage ist, was ist der richtige Musikstil im Gottesdienst? Darf es Rhythmus haben, sollte es nicht? Also die Fragen haben wir ja alle gar nicht mehr so heute. Uns beschäftigen aber ähnliche Dinge. Stille Zeit machen. Ja, sollte man es jetzt am Morgen machen und sollte es jeder Tag sein? Wenn der Heinz nur einmal in der Woche in der Bibel liest, ist er dann noch ein guter Christ? Das macht der Heinz wahrscheinlich nicht. Er hat einen heißen Draht zu Jesus, das weiß ich. Und du bist täglich dran, ihm zu danken und mit ihm in Verbindung. Das ist sehr schön. Nur als Beispiel. Hier sind die Fragen und wir diskutieren darüber. Und wenn der Punkt nicht erfüllt ist, dann passiert das bei uns ab. Aha, wahrscheinlich ist er nicht so gut drin im Glauben. Jetzt, wo steht er? Entweder beginne ich mit dem Finger zu zeigen oder ich gehe zu ihm und sage, also, für das du jetzt schon so lang gläubig bist, solltest du also den Job. Oder, was wahrscheinlich noch häufiger passiert, ich behalte es für mich. Aber ich schätze eigentlich ein, dass das eigentlich nicht ganz richtig ist, da, dieser Punkt. Aber ich behalte es für mich, schweige aus Harmoniegründen oder was immer. Und es baut sich eine innere Distanz auf. Ich vertraue gar nicht mehr so richtig. Es gibt eine Trennung. Wir sind freundlich, aber distanziert. Warum? Weil eigentlich wir empfinden, der andere ist nicht ganz richtig. Und das ist gefährlich. Das ist eine Dynamik, wo uns Gottes Wort sagt, lasst die Finger davon. Es ist wie ein Dynamitfass im Keller von eurem Leben, wenn ihr solche Dinge bei euch behaltet. Dieser Kritikgeist hat eine enorme Kraft, um Menschen auseinanderzutreiben. Eine zerstörerische Kraft. Wie können wir diese Kraft wirkungslos machen? Kolosser 2, Vers 17. Indem wir einschätzen lernen, um was es wirklich geht. Hier steht, denn diese sind nur ein Schatten des Zukünftigen, die Wirklichkeit aber ist Christus selbst. Aha, all diese Themen sind Schattenthemen. Und wenn wir einander beurteilen aufgrund von solchen Dingen und verurteilen aufgrund von solchen Dingen, dann beurteilen wir Schatten. Gar nicht das Wesentliche, sondern der Schatten. Schatten sind immer dunkel, Leute. Da können wir immer irgendwas Dunkles dran finden zum Kritisieren. Aber wenn es einen Schatten gibt, gibt es doch auch einen Körper, der diesen Schatten wirft. Und der Körper ist doch das Eigentliche. Was ist denn dieser Körper? Hier steht es. Die Wirklichkeit, der Körper aber ist Christus selbst. Da werden wir daran erinnert. Worum geht es eigentlich? Geht es darum, wie häufig ich in der Bibel lese, wie hoch und wie tief der Minirock meiner Frau ist? Den sie sowieso nicht hat. Geht es um diese Fragen oder geht es darum, dass Jesus das Haupt ist und dass wir der Körper von Jesus sind? Geht es darum, dass er die Realität ist? Geht es darum, dass wir als örtliche Gemeinde genau das sind, Jesus zu verkörpern? Oder verkörpern wir menschliche Regeln und Gesetze? Ich habe für mich gemerkt, ich möchte nicht ein Mensch sein, der andere beurteilt, ob es richtig ist, oder falsch, wie er tut, wie er denkt, wie er fühlt oder so. Sondern ich möchte lernen, zu erkennen, was ist wirklich, was ist wahr. Was ist Jesus am Tun? Was ist der Jesus in dir, der in dir lebt? Wer ist es? Wo möchte er dich, wo möchte er mich hinwachsen lassen? Nicht die Richtigkeit, nicht Korrektheit, nicht Kritikgeist, sondern Wahrheit, die frei macht. Jesus. Es sind nicht meine Mitmenschen, die gerecht sprechen über mich, sondern es ist Gott. Es sind nicht deine Mitchristen, die beurteilen, ob du gerecht und richtig bist, sondern es ist Gott selbst. Deswegen lasst euch von niemandem verurteilen. Steht hier schwarz auf weiß. Und ich spreche das euch zu. Lasst euch von niemandem verurteilen. Gott ist es, der gerecht spricht, nicht deine Mitmenschen. Es gibt noch eine zweite Dynamik, die hier erwähnt wird. Und wenn wir weiterlesen, ist es diese hier. Kolosser 2,18, ich nenne es den Geist der Religiosität. Bevor ich es lese, Religiosität bedeutet, ich möchte auf einen höheren Level kommen, auf eine höhere Stufe. Das ist Religiosität. Ich möchte eine höhere Stufe Geistlichkeit. Ich möchte spirituell höher sein. Ich möchte auch moralisch höher sein. Ich möchte emotional einen höheren Level erreichen. Ich möchte näher zu Gott oder näher zu meiner eigenen Göttlichkeit. Ich möchte näher zu übernatürlichen Kräften. Das ist Religiosität. Dieses Level, 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 höher, höher, höher. Was muss ich tun, damit ich? Und genau hier spricht der Bibeltext hinein. Vers 18 im Kolosser 2. Und wenn jemand zu euch kommt und predigt Demut oder Verehrung der Engel, da dann lasst euch davon nicht ablenken, auch dann nicht, wenn er sich dabei auf das beruft, was er gesehen hat. Es gibt solche Geschichten. Da kommen Leute und erzählen, ich habe Engel gesehen. Oder ich hatte eine Nahtoderfahrung, was ich dort gesehen habe, das ist jetzt die absolute Wahrheit. Alles andere ist Gugus. Es gibt viele solche Geschichten im Internet oder in Erfahrungen oder du hast selbst vielleicht so etwas erlebt. Aber das ist nicht das Entscheidende. Im Gegenteil, es kann uns ablenken. Und deswegen werden wir hier ermahnt, lasst euch nicht ablenken. Mit anderen Worten sogar, lasst euch nicht disqualifizieren. Lasst euch nicht dieses Geschenk des ewigen Lebens, das ihr aus reiner Gnade bekommen habt, wegreißen, weil jetzt Leute kommen und sagen, du musst dich so und so und so verhalten, damit du einen höheren Level an Geistlichkeit bekommst. Wisst ihr, was passiert? Wir können hier lernen, genau hinzuschauen. Und wenn wir Vers 18 weiterlesen, dann merken wir, dass die Leute, die mal bei den Kolossern da kamen mit diesen Engelserscheinungen, dass die eigentlich von ihrem Leben her sich selbst disqualifiziert haben. Es steht hier: Solche Menschen sind ohne Grund stolz und aufgeblasen. Sie haben keine Beziehung zu Christus, dem Haupt des Leibes. Und sie merken, der Geist der Religiosität trennt uns ab von Jesus. Es wirft uns auf uns selbst zurück. Und es macht uns stolz. Es macht uns überheblich. Der Geist der Religiosität macht uns überheblich. Und das ist ganz furchtbar schlimm in einer Gemeinde. Das ist eine Kraft, eine Dynamik, wo uns die Bibel warnt davor. Und sie sagt uns, schau doch genau hin. Wo ist dieser Stolz? Wo ist dieses, da müssen wir genau auf den Mann oder auf die Frau hören, die haben die Wahrheit jetzt erkannt. Gottes Wort ist unsere Quelle und nicht irgendwelche Prediger. Lasst uns nicht ablenken und lasst uns genau hinschauen, nämlich wohin? Auf Jesus, der das Haupt ist. Es heißt weiter im Vers 19, denn der ganze Leib wird von ihm aus durch Gelenke und Sehnen unterstützt und zusammengehalten und er wächst nur, wenn Gott das Wachstum schenkt. So können wir diese Geist der Religiosität wirkungslos machen, entlarven, wo diese Religiosität ist und hinschauen zu Jesus, von dem die ganze Kraft kommt. Wachstum kommt von Jesus selbst. Seine Kraft, sein Heiliger Geist will unter uns wirken. Lassen wir ihn. Der Leib der Gemeinde, der funktioniert gut, wenn wir die Dynamik, die Kraft von Jesus haben. Aber funktioniert nicht, wenn wir menschliche Regeln aufbauen und wenn wir diesen Geist, ich muss immer besser werden, einhalten. Dieses religiöse Streben nach oben. Sein wie Gott. Fokus auf Jesus. Und das bringt uns zum dritten dieser Punkte. Das Wachstum kommt von Jesus selbst, so habe ich es noch einmal dargestellt. Der dritte dieser Punkte, Friede Gottes in der Gemeinde. Es gibt hier einen Lernvers dazu, der steht in Kolosser 3, Vers 15. Und dort heißt es, der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Habe ich es richtig gesagt? Ja, ist richtig. Der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leib. Hä? Der Friede Gottes nicht nur in unseren Herzen, zu dem seid ihr auch berufen in einem Leib. Und jetzt verstehen wir, was ist mit diesem Leib gemeint? Ja, natürlich, die Gemeinde, der Leib von Jesus. Er hat uns berufen, zusammen in der Gemeinde zu sein, um Friede Gottes zu erleben. Cool. Es gibt nur einen einzigen Leib von Jesus. Und das ist die weltweite Gemeinde von Jesus Christus, die weltweite Kirche all derer Menschen, die wirklich in dieser Beziehung zu Jesus leben, die sich entschieden haben, die sich bekehrt haben, die diese Wiedergeburt erlebt haben. Das ist die weltweite Gemeinde, nicht nur zu unserer heutigen Zeit, sondern zu jeder Zeit. Der Leib von Jesus ist mega groß. ist sehr weit und auch zeitlich sehr lang. Also ihr Senioren, ihr seid der letzte Schrei, verglichen mit dem, was die Gemeinde schon bietet, oder? An Jahrtausenden von Menschen, die Jesus nachgefolgt sind. Ihr seid ganz jung, verglichen mit der Gemeinde. Und verglichen mit einigen Leuten hier seid ihr schon sehr alt, aber das ist jetzt egal. Ich will euch mal Freude machen. Ihr seid der letzte Schrei. Jede Ortsgemeinde ist aber auch der Leib von Jesus vor Ort. Weil diese weltweite Gemeinde, dieser Leib von Jesus, trifft sich ja hier und dort und überall, wo man zusammenkommt, um Gottesdienste zu feiern, um Hauskreise zu haben, wo Kranke besucht werden, wo Evangelium weitergesagt wird, dort ist der Leib von Jesus Christus. Also sind auch wir heute Leib von Jesus Christus, hier Luzern Süd. Und wir sind berufen, dass der Friede Gottes in unseren Herzen regiert und in unserer Gemeinde regiert. Und wie zeigt sich das, dass dieser Friede regiert? Das sind einige Punkte. Hier haben wir den Satz, als Glieder des Leibes seid ihr zum Frieden miteinander berufen. Und diese Punkte würden stehen in Kolosser 3, 11 bis 15. Das heißt, wir sind nicht überheblich. Das heißt, wir leben aus der neuen Identität, die wir haben. Du bist heilig, du bist geliebt, du bist erwählt. Und deswegen willst du auch so leben, wie diese Identität ist. Du willst herzlich sein, geduldig sein. Das ist der Friede. Weiter heißt es auch, wir sind stark drin, einander zu vergeben. Das ist die Aussage. Wir sind berufen, miteinander im Frieden zu sein. Deswegen, wir sind stark drin, einander zu vergeben, was andere uns angetan haben, an Schmerzen zugefügt haben, uns stehen gelassen haben, uns auf der Seite gelassen haben. Das ist ein Kennzeichen der Gemeinde. Wie geht es euch, wenn ich sage, wir sind stark drin? Wir haben echte Liebe. Vers 14, der Vers, der hier gerade vorher steht. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Das ist das Band der Liebe. Und stell dir vor, unsere Gemeinde ist so richtig eingekreist mit diesem Band der Liebe und du bist mittendrin. Es ist zu klein, leider, dieses Band. Aber ich lege diese Bänder auf die Abendmahlstische hinten und da vorne, einfach damit wir uns daran erinnern. Gottes Liebe ist wie ein Band, das uns umgibt. Ja, ich möchte diese Dinge abschließen. Es klingt alles so schön. Der Leib von Jesus. Friede regiert. Vergebung, wir sind stark drin. Und ich höre schon die Stimmen oder die Gedanken und ich fühle sie selbst. Ja, 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 träum du nur weiter. Träumt nur weiter. Ich habe genug erlebt. Es menschelt überall. Vollkommene Einheit. Band der Liebe. Einander vergeben. Ach, kommt doch auf den Boden der Realität. Ich habe schon viel gesehen. So höre ich die Stimmen, die das sagen. Ach, in den Kirchen wird gekämpft wie überall. Es gibt Missbrauch wie überall. Es gibt in den Gemeinden und Kirchen genauso Unversöhnlichkeit wie in anderen Vereinen. Hört doch auf. Das ist die Stimme. Und ich antworte. Ja, 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 ich träume weiter. Machst du mit? Ich habe auch genug erlebt. Ich habe gesehen, wie wir uns verletzt haben in Gemeinden. Ich habe gesehen, wie es menschelt, wie es Machtspiele gibt. In Gemeinden, wo man Christen ist, wo die Liebe regiert. Ich habe das alles erlebt. Aber ich habe auch erlebt, wie es Versöhnung gibt. Ich habe gesehen, wie Tränen geflossen sind, wie sich Menschen wieder in die Arme genommen haben. Ich habe viel erlebt. Aber ich sage euch etwas. Meine Erlebnisse sind nicht letztlich der Maßstab, für mich, was Gemeinde ist, sondern mein Maßstab ist das, was Gott uns über die Gemeinde sagt. Und hier steht, ihr seid stark drin, einander zu vergeben. Und hier steht, dass die Liebe ein vollkommenes Band ist, das uns Einheit schenkt. Und hier steht all das, dass es keine Rolle spielt, ob du reich oder arm bist, ob du arbeitslos, stellenlos, arbeitstätig, berufstätig oder sogar Arbeitgeber bist. Das spielt hier keine Rolle, wenn Jesus in uns lebt, wenn er das Haupt ist. Er identifiziert sich mit uns. Seine Kraft ist hier in der Gemeinde am Wirken. Er schenkt Wachstum. Es ist sein Friede, der unsere Herzen und unsere Gemeinde erfüllt. Ich freue mich darüber, ich staune darüber, dass Jesus sich einfach auch eine solche Ortsgemeinde, wie wir das sind, ausgesucht hat und wir so verschiedene Leute zusammengestellt hat. Heute in diesem Gottesdienst, so schön bist du heute da. Ich staune darüber und ich freue mich über diese Ehre, mit euch zusammen Körper von Jesus zu sein. Das ist eine Ehre, mit dir zusammen. Wir sind Körper von Jesus. Wir sind seine Corporation. Lasst uns das Band der Liebe in die Hand nehmen und um unsere Gemeinde legen. Und in dem Sinn will ich jetzt auch beten. Jesus Christus, du bist das Haupt und wir sind dein Körper. Wir verkörpern dich und du lenkst uns. Dein Friede soll regieren in unseren Herzen und in unserer Gemeinde. Und du weißt, wo gerade jetzt auch Leute unter uns sind, die sagen, ja Moment, aber dieser Friede fehlt mir im Moment. Den kenne ich gar nicht oder er ist mir abhanden gekommen. Ich bitte, dass du einen Frieden schenkst, der auch Sorgen und Ängste vertreibt. Ich bitte, dass du mit deiner heilenden, stärkenden Kraft heute hier bist. Du weißt, wer dich ganz besonders nötig hat. Wir alle haben dich nötig. Wir alle sind Sünder, die Vergebung brauchen und in diesem neuen Leben leben dürfen. Ich bitte dich auch, dass du diesen Kritikgeist, diese Wurzel vom Kritikgeist ausreißt aus unseren Gedanken und unseren Herzen und anstatt eine Pflanze der Liebe einpflanzt. Und ich bitte dich, dass du diesen Geist der Religiosität, dass wir das Gefühl haben, wir sollten noch besser sein und wir müssen jetzt den Trick herausbekommen, wie wir noch geistlicher und reifer und wunderträchtiger sein können. Reiß das aus. Wir wollen nicht Religiosität. Wir wollen dich, Jesus. Du bist die Wirklichkeit. Wir wollen Vertrauen zu dir und nicht Werke, um dich zu beeindrucken. Gib die Kraft, damit wir ein Körper für dich sein können, der deine Liebe hinausträgt in diese Welt. Gib uns Kraft, Liebe, Annahme und Vergebung weiterzugeben, weil du uns so beschenkst damit. Amen.